Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Ja, 2021 liegt hinter uns und ich glaube, für viele war das schon wie 2020 ein Jahr, das von sehr vielen Unsicherheiten geprägt war, das für viele vielleicht private beziehungsweise auch berufliche Neuanfänge und Veränderungen mit sich gebracht hat. So war es auf jeden Fall bei mir. Und ich mache immer ganz gerne nochmal so einen kleinen Jahresrückblick, vor allem für diesen Podcast, weil viele von euch hören ja doch nicht jede Folge und jetzt bekommt ihr praktisch so ein Roundup von den Folgen, die am meisten gehört wurden und die ich für besonders wertvoll erachtet habe. Und aus den Folgen habe ich dann nochmal 10 Minuten rausgesucht, die vielleicht für euch gewinnbringend sein könnten, inspirierend sein können. Wir haben da versucht, einen guten Mix zu finden. Und ich bin jetzt kein persönlicher Fan von Rückblicken, muss ich um ehrlich zu sein sagen. Also in diesem Fall macht das natürlich Sinn. Aber ich möchte jetzt an der Stelle, um ehrlich zu sein, einen Ausblick lieber geben, weil ich gucke lieber nach vorne und nicht zurück. Und ja, also ich habe fürs nächste Jahr, ich muss es jetzt einfach aussprechen, damit es auch offiziell wird, beziehungsweise damit ich es auch wirklich mache. Wer kennt's? Eine eigene Baby Gut Business Konferenz geplant. Das werde ich wahrscheinlich zusammen mit meiner Freundin und Geschäftspartnerin Isa Dauer machen. Und warum? Weil ich letztes Jahr auf sehr vielen hybriden Veranstaltungen war. Das heißt, wo circa 100 Leute vor Ort sein konnten, aber die meisten am Bildschirm saßen und auch schon davor die ein oder andere Konferenz besucht habe, entweder privat in Anführungszeichen oder selber, auf der ich selber einen Vortrag gehalten habe, irgendwie als Speakerin über aktuell laufende Projekte, viel natürlich zu Co-Creation im Influencer-Marketing, weil das ein großer Trend war, überhaupt über Trends gesprochen habe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die haben mir alle nicht so 100% gefallen, so in der Umsetzung und vor allem vom Inhalt. Es waren häufig Werbeveranstaltungen für die Unternehmen, für die SpeakerInnen, die da waren und das hat mir nicht gefallen. Und ich glaube, für den Ticketpreis, den man zahlt aktuell für solche Weiterbildungsformate, das kann ich besser. Und da ich ja immer so eine kleine Branchenverbesserin bin oder mir das auf die Fahne geschrieben habe, ja, werde ich das jetzt einfach mal selber machen und gucken, ob es besser wird. Nein, ich bin 100% der Meinung, das wird toll. Ich werde auch selber meinen Beitrag natürlich dazu leisten. Ich werde selber über Themen sprechen, über die ich, glaube ich, viel weiß und vor allem dadurch moderieren. Und ich glaube, das wird toll. Das wird eines der größten Projekte nächstes Jahr. Wir planen auch bei Nova Lanerlof ganz viele neue Sachen. Es wird auf jeden Fall ein Projekt geben im Beauty-Bereich unter einem neuen Label, was groß wird, sehr groß und vor allem im Hinblick auch schon und gerade wenn man irgendwie neu, also wenn man über Produktentwicklung spricht, muss man an der Stelle mal dazu sagen, dass man schon ein Jahr oder mehr Vorlaufzeit hat in der Entwicklung, weil das einfach schwierig ist, ne? Und freigegeben werden muss und deswegen werden wir wahrscheinlich 2023 dann erst noch mit noch einem größeren Projekt rauskommen. Aber die Weichen werden dieses Jahr gestellt, wir haben auch nochmal umfirmiert und so weiter. Deswegen, ja, das sind so meine zwei Großprojekte im nächsten Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein unterhaltsames Erlebnis gleich mit den Folgen, mit den Schnipseln. Und ja, ich hoffe, wir hören uns auch alle nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bleibt motiviert, bleibt am Ball. Alles wird gut. Eure Anni. Und stopp, noch ein kleiner Formatshinweis. Und zwar für einen neuen YouTube-Kanal, in dem es um Geld geht. Das Ganze nennt sich Money Motion und wird gehostet von Jennifer Senninger, der Finanzredakteurin bei Focus Money. Ich finde, das ist eine super gute Gelegenheit, sich zu fragen, weiß ich eigentlich, was meine Freunde verdienen? Weiß ich eigentlich, wie die ihr Geld anlegen? Wie die ihr zum Beispiel ihre Altersvorsorge sichern? Ich hatte zuletzt genau so ein, in Anführungszeichen, etwas unangenehmes Gespräch beim Dinner mit meinen Freunden und Freundinnen und war ein wenig entsetzt, wie wenig Leute sich auch um die 30 rum mit ihren Finanzen auseinandersetzen. Und ich möchte euch wirklich nochmal wärmstens ans Herz legen, das zu tun. Das kann Spaß machen und das muss gar nicht unangenehm und doof und langweilig und unsexy sein, sondern das kann, wie gesagt, auch extrem unterhaltsam sein. Und das eben zum Beispiel auf dem Money Motion YouTube-Channel vom Focus Money. Auf dem Money Motion YouTube-Kanal lernt man, wie man adäquat über Geld spricht, vielleicht das auch mal im Freundeskreis anspricht und vor allem, dass Finanzthemen nicht mehr unbedingt so dröge und unsexy sein müssen, wie man das vielleicht von außen, ohne sich damit jemals befasst zu haben, vermuten mag. Finanzthemen haben nämlich viel mehr zu bieten und können vor allem richtig unterhaltsam, spannend und ja, einem auch ein bisschen Selbstbewusstsein und Sicherheit geben, würde ich schon fast behaupten. Schaut doch mal vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren persönlichen Finanzen. Unter www.money-motion.de findet ihr auch nochmal alle Infos. Los geht's mit einer meiner besten Freundinnen, Alex Maria Peter, die auch für mich überraschenderweise, ich muss es einfach so sagen, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt bis heute, Germany's Next Topmodel 2021 geworden ist. Und überraschend nicht, weil ich ihr das nicht zugetraut hätte oder weil ich sie nicht für qualifiziert oder hübsch genug halten würde, sondern weil das einfach völlig absurd ist, wenn jemand aus deinem ganz nahen Umfeld, wirklich allerengsten Kreis, auf einmal, auf einen Schlag berühmt ist. Und genau darüber habe ich mit Alex gesprochen. Wie fühlt sich das aus ihrer Perspektive an? Wie war das überhaupt für sie als Erfahrung? Was macht das mit ihr jetzt vielleicht? Was hat sie potenziell mit dieser Karriere jetzt vor? Und wie sieht das überhaupt hinter den Kulissen von GNTM so aus? Ganz viel Spaß dabei.
Wie ist das, wenn man praktisch über Nacht so berühmt wird? Also man sieht sein Gesicht auf einem Cover von der Harper's Bazaar. Das ist ja auch nicht irgendeine Zeitschrift, sondern so eine der allergrößten High-End-Fashion-Zeitschriften überhaupt. So, ich weiß, du hast selber schon 50 Stück gekauft.
Und ich werde noch mehr kaufen in diesem Monat.
Immer wenn wir irgendwo am Kiosk vorbeigehen, kauft Alex alle Harper's Bazaars auf. Ich kann es auch verstehen. Ich bin genauso stolz.
Ja, also ich betrachte Dinge ja gerne nüchtern und reflektiere die sehr objektiv, manchmal schon zu sehr. Und rational ist mir das auch bewusst, dass das schon eine krasse Nummer ist. Also Fernsehen ist auch nochmal eine ganz andere Reichweite, die so unglaublich gestreut ist, was mir immer wieder bewusst wird, dass das keine Linie verfolgt. So, ob das jetzt junge Mädchen sind, erwachsene Menschen aus den verschiedensten Berufen, so Branchen, das ist komplett unabhängig. Aber, naja, ich verstehe es immer noch nicht. Ich sehe das, glaube ich, auch sehr, sehr stark alles als einen Job an. Also ich habe mich da auch während der Dreharbeiten mit ein paar Mädchen immer wieder auseinandergesetzt. Das waren keine Streits. Aber ich halte es für relativ naiv, mit der Meinung in sowas reinzugehen, dass in der Öffentlichkeit zu stehen nur Vorteile birgt. Ich finde es per se irgendwie ein bisschen naiv zu denken, dass alles im Leben irgendwie nur Vorteile haben kann. Es gibt immer irgendwo eine Kehrseite. Bei den einen ist es vielleicht ein bisschen plakativer als bei den anderen Branchen. Aber mir war es immer sehr, sehr wichtig, das in einer gewissen Art und Weise professionell zu betrachten und auch so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, weil für mich persönlich könnte ich, glaube ich, den Job auch nicht in dem Ausmaße so machen. Weil du machst ja schon nicht, ich meine, du kennst es selber, so klassisch Feierabend, das ist kein Job, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt habe ich Feierabend, ich setze mich jetzt in ein Restaurant und dann möchte ich mit dieser ganzen Sache auch nichts mehr am Hut haben bis morgen früh.
Nee, geht das halt klappt nicht. Aktuell bei dir gar nicht mehr, denn überall, wo wir hingehen, wirst du wirklich alle 300 Meter angesprochen und erkannt. Mhm. Für mich ist das vielleicht sogar noch absurder als für dich.
Total.
Habe ich das Gefühl? Also es ist
also,
so.
Ich freue mich dann natürlich drüber. Es gibt Situationen natürlich, wenn man jetzt im Restaurant sitzt und unter Freunden ein intimes Gespräch führt, dann ist es natürlich schon mal so kurz, wie lange hat die Person jetzt schon zugehört? Ja. Oder wie lange stand sie schon hinter mir? Das ist natürlich jetzt nicht so angenehm, aber im Großen und Ganzen freue ich mich natürlich darüber. Das ist ja auch eine Art von Bestätigung und positive Resonanz, dass man einen guten Job am Ende auch gemacht hat, ne? Bei dem es darum geht, man selber zu sein. Und was für ein schönes indirektes Kompliment ist das? Ich glaube, ich war auch somit die Einzige, die so ein bisschen diesen Anspruch hatte, auch Spaß daran zu haben. Also klar, ich habe das aus dem Grund gemacht, dahin zu kommen. Das war für mich auch eine Jobperspektive. Am Ende des Tages braucht man nicht drum rumreden. Mit dem Pluspunkt, dass mir das Metier auch einfach Spaß macht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich war jetzt nicht das Mädchen, was es in Anführungsstrichen so ernst genommen hat wie andere. Mhm. Nicht, dass ich es nicht ernst genommen hätte, aber ich bin mit einer deutlich stärkeren Gelassenheit rangegangen. Da gab es schon Mädchen, die extrem verbissen waren. Und das hast du auch gemerkt. Also für die gab es diese, über diese Monate kein anderes Thema.
Ja.
Und da war ich, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe direkt nach der ersten Woche gefragt, so, ey, kann ich vielleicht die SZ haben? Ihr könnt ja so alle Sensationsgeile rausnehmen. Aber wir leben halt in einer Pandemic. So, wäre halt ganz geil, nach 4 Monaten rauszukommen, wenn ich es denn soweit schaffe. Und nicht komplett ab vom Schuss zu sein. Und zudem war es ja auch noch ein Zeitpunkt, wo es in den USA super gerade abgegangen ist. Ein Präsidentenwechsel.
Ach du lieber Gott, das ist ja auch
in die... Das war genau diese Woche. Und bei mir gab es einen Cut. Und ich musste mein Handy abgeben. Und ich habe nichts mitbekommen. Ich so, was ist, wenn ich rauskomme und ich lebe in Anarchie?
Okay, stopp, aber eine Frage, die jetzt nicht auf meinem Zettel steht, ist es nicht auch irgendwie vielleicht sogar ein bisschen befreiend?
Total. Es war ein unglaubliches Lebensgefühl, keine mobilen Endgeräte zu besitzen.
Ja.
Ich habe es auch nicht vermisst. Ich hatte nicht ein einziges Mal die Situation, dass ich phantommäßig an meine Tasche gegriffen hätte oder nach meinem Handy gesucht hätte, weil es ist ein unglaublicher Luxus, wie ich da realisiert habe, abends sich in sein Bett legen zu können, von keinen äußeren Einflüssen mehr irgendwie beeinflusst zu werden. Und jeder, weil in dieser Zeit haben wir in einem Kosmos gelebt, wo eigentlich de facto nur 25 Mädchen existent waren und Heidi. Mhm. Das war die ganze Welt, die existiert hat. Manchmal noch ein Fotograf, aber das ist ja jetzt keine Konstante. Und jeder, der dir was zu sagen hatte, der ist entweder zu dir gekommen oder hat es halt gelassen.
Mhm.
Und das ist, gibt dir einen unglaublichen inneren Frieden, wie ich festgestellt habe. Und als ich rausgekommen bin, habe ich mein Handy angemacht und ich habe einen Schlag bekommen. Also nach der Produktion war das fast so, wie als ich gewonnen habe. Mein Handy hat nicht mehr stillgestanden. Und wirklich, nachdem ich rausgekommen bin, habe ich mein Handy einfach wieder ausgemacht die erste Nacht. Ja. Ich war so, nein, ich kann damit jetzt einfach nicht dealen.
Wie wichtig ist dein Instagram und Co. mittlerweile für die Kandidatinnen? Also nicht nur für dich, sondern für dieses ganze Format. Gibt es vielleicht auch welche, die nur an solchen Formaten teilnehmen, strategisch, um irgendwie Instagram-Follower zu bekommen, um danach irgendwie selber ihr Ding zu machen oder Influencer zu werden? Oder wie hat es, was war dein Eindruck?
Also klar, das Thema Instagram, gerade Instagram, ist halt omnipräsent, ne? Durch die Sendung hinweg. Es gibt ja mittlerweile auch nicht erst seit 1-2 Jahren eine ganze Folge, die auch diesem Thema verpflichtet wird in der Staffel. Und ich bin mir sicher, dass da auch einige Mädchen sind, ich möchte jetzt keine Namen nennen, die aber auch proaktiv auch geäußert haben, denen ist bewusst, sie werden jetzt kein Model oder die sind halt da, um auf sich aufmerksam zu machen, was ich auch nicht verwerflich finde. Am Ende des Tages ist das ja auch so ein bisschen ein Shift in die Richtung, dass man Modeln von, naja, ob es jetzt Influencer-Marketing oder TV-Präsenz ist, nicht mehr trennen kann.
Nee, es soll ja auch wegen solcher Sachen nicht mehr ganz so elitär werden am Ende des Tages und das ist ja tendenziell gut.
Deswegen finde ich das auch total legitim. Ich finde das auch ein bisschen schwierig, wenn dann Leute das so verurteilen, dass dann Leute auf Social Media präsent sind. Weil am Ende des Tages ist das halt dein Modelbuch auch und ich muss auch ganz ehrlich sagen, macht Modeln unglaublich Spaß. Ich möchte das auch weiter verfolgen und ich möchte auf jeden Fall, dass das ein Standbein von mir wird. Aber zum Beispiel sehe ich auch den Aspekt, dass mir meine Social Media Präsenz eine Gelassenheit in dem Beruf gibt und eine Sicherheit, dass ich zum Beispiel jetzt nicht auf Biegen und Brechen jeden Job machen muss. Klar, bei Modeln ist es anders als jetzt bei Placements. Da kannst du dir den Job einfach nicht rauspicken, sage ich jetzt mal. Da musst du auch mal Sachen machen, die jetzt, mit denen du dich nicht zu 100% identifizieren kannst, solange du natürlich jetzt nicht mit deinem Namen wirbst. Also ich würde jetzt niemals irgendwo...
Weil das von der Sendung so vorgeschrieben war oder warum? Das muss man vielleicht mal ganz kurz erklären.
Klar, also es gab eine Situation, wo ich kurz Angst hatte, dass ein gewisser Kunde, den ich jetzt mal nicht nennen werde, auch ein Casting veranstalten wird. Und da musste ich wirklich mit mir hadern. Es ist am Ende nicht eingetreten. Dieses Casting gab es nie, Gott glücklicherweise. Aber dieser Kunde hat ein Placement gebucht und ich persönlich für mich finde es schwierig, für diese Marke mein Gesicht herzugeben. Und da habe ich mir auch kurz mal die Frage gestellt. Und dann stand ich da auch im Raum und habe unsere Nanny gefragt, du sag mal, wie ist das eigentlich? Kann man auch einen Job beim Casting ablehnen?
Und was war die Antwort?
So, nee, natürlich nicht. So, sei dankbar, dass du einen Job bekommst. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad unterschreibe ich das auch. Und man darf da auch nicht verwechseln, im Social-Media-Bereich bin ich schon sehr vorsichtig, was ich mache. Einfach, weil du da auch ein gewisses Verantwortungsgefühl für das Vertrauen deiner Rezipienten einfach hast, finde ich.
Dein Engagement auf deinem Account ist ja gerade wirklich unglaublich hoch. Also du hast mir erzählt, dass du an dem Tag des Finales über 1 Million Story-Views hattest.
Ja.
Ich habe mir das gerade mal angeguckt. Jeder dritte deiner Follower in der Theorie liked dein Foto oder deine Fotos, die du in den letzten Tagen irgendwie hochgeladen hast. Klar, das ist mit Sicherheit auch, um den Hype deiner Person zu erklären und das, wie das ganze Crossmediale mit TV und Print und so weiter. Also du bist ja wirklich Radio, du bist ja in jedem Medium irgendwie gerade vertreten. Das wird auf jeden Fall so einen Strahleffekt haben. Aber was ist, wie ist das so für dich, auch über Nacht nicht nur im TV berühmt zu sein, sondern auch im Internet? Und wie gehst du jetzt damit weiter um? Hast du schon eine Strategie?
Also ich betrachte das ja mal nüchtern. Ne? Ich habe dann in meine Insights nach einer Woche reingeschaut am Donnerstag und sehe dann natürlich erstmal so, okay, 33 Millionen Impressions, 2,5 Millionen erreichte Konten und du bist so, krass.
Wenn du dir die mal auf einem...
Started from the bottom now her. So. aber mir ist natürlich bewusst, dass dieser Hype auch abnehmen wird. Wir sind jetzt in der Hot-Phase, die jetzt auch in diesem Moment natürlich auch ihren Peak erreicht hat mit dem Sieg und am nächsten Tag dann natürlich auch wieder runtergeht, bis das dann irgendwie eine sehr durchschnittliche Engagement wahrscheinlich werden wird. Und das ist mir auch bewusst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, weil sonst könnte man auch in ein depressives Loch fallen und mögen die Leute mich plötzlich nicht mehr.
Ja.
So, wenn man das ein bisschen nüchterner betrachtet, dann kann man das, glaube ich, sehr rational irgendwie reflektieren und sich so bewusst sein, nein, das, was davor passiert, ist einfach nicht normal.
Richtig.
So. Ja. Und wird in diesem Ausmaß auch nicht nochmal passieren. Und das ist auch okay so. Und das sollte auch nicht das Ziel sein, weil ich glaube, warum ich da so unemotional auch oft an die Geschichte rangehe, ist nicht, dass ich das nicht wertschätze. Sondern ich habe extrem gelernt, in den letzten Jahren mein Selbstwertgefühl nicht von äußeren Meinungen abhängig zu machen. Und das bedeutet nicht, dass man das nicht wertschätzen kann, wenn man Zuspruch bekommt. Aber ich sage das sehr gerne, so wie mir die Menschen keine Sicherheit oder kein Selbstbewusstsein wirklich Fundiertes geben können durch Zusprechen, kann mir im Umkehrschluss aber auch keiner das nehmen. Deswegen können mich diese paar negativen Nachrichten auch nicht wirklich was anhaben. Also ich merke das wirklich. Ich suche manchmal schon wirklich aggressiv in meinen DMs nach negativen Nachrichten, um zu gucken, wie ich selber darauf reagiere.
Mhm.
Und fühle dann mal so meinen Puls und ob ich aufgeregt bin. Es juckt mich einfach nicht.
Jetzt haben wir auch zwischendurch schon ein paar Mal darüber gesprochen, off-Mic, vergleicht ihr diese Mädchen untereinander, vergleicht man sich da, guckt man rechts und links, vielleicht auch schon während der Staffel, wie viele Follower der, wie sieht's engagement-wise hier aus?
Mhm.
Du hast gesagt, du hast beobachtet, dass das Interesse nach der Sendung auch auf vielen offiziellen Accounts wieder abgenommen hat, weil da einfach jetzt nicht mehr so viel Spannendes passiert.
Mhm.
Hast du selber davor Angst, irgendwann vielleicht wieder unrelevant zu sein? Gefällt dir das? Gefällt dir ja schon gut jetzt, weißt du? Also
nee. Also natürlich betrachte ich das und dann, ich nenne die Mädchen ja auch vor, also ins Gesicht, dann liebevoll, ironisch gerne mal Pomelo-Girls. Das ist halt keine Strategie, die ich persönlich fahren würde. Bevor ich nur diese Art von Kunden bedienen würde, würde ich es lieber gar nicht machen und wirklich nur um mich selber drehen lassen. Aber da merke ich natürlich schon, das ist oft ein bisschen inhaltsleer. Und da wundert mich das nicht, dass das Engagement und die Followerzahlen zurückgehen nach Ausscheiden aus der Sendung. Weil ganz viele Menschen folgen natürlich.
Aufgrund der Sendung.
Ja. So, klar. Weil du in diesem Kosmos drin bist. So, das habe ich ja auch gemerkt. So, ich glaube, ich war, oder sagen wir mal die Mädchen im Finale, die es wirklich bis zum Ende geschafft haben. Die sind die einzigen eigentlich, wenn man das mal so beobachtet, die keine Verluste verzeichnet haben danach. So, dann war die Sendung auch abgeschlossen. So, ne? Aber ich muss sagen, mir ist das bewusst, dass mich natürlich Leute auch entfolgen werden, bis ich meinen Inhalt gefunden habe, wie das für mich dann auch wirklich langfristig auch fein für mich ist. Ich finde das ganz, ganz wichtig, seine Seele da nicht zu verkaufen, nur weil es gut funktioniert. Und angesichts dessen ist das für mich auch in Ordnung, wenn mir Leute wieder entfolgen, wenn sie da kein Interesse dran haben. Aber da habe ich lieber meinen seelischen Frieden.
Eine meiner persönlichen Highlight-Folgen war auf jeden Fall auch die mit Claudi Zakrocki. Claudi ist Ex-Vice President von Refinery29, ein Online-Magazin in Deutschland. Das hat sie in Deutschland gelauncht, mit aufgebaut, ohne dass sie das jemals vorher so in irgendeiner Form gemacht hätte. Sie hatte natürlich journalistische Erfahrung, aber auf der Skala noch nicht. Und das fand ich vor allem super inspirierend, dass sie sich selber auf eine Stelle beworben hat, die ein bisschen zu groß für sie ist, vielleicht zu dem Zeitpunkt, das komplett gemastert hat, ja, und daran gewachsen ist, aber auch sehr ehrlich berichtet hat im folgenden Interview, wie hart man dafür arbeiten muss, dass sie ganz realistisch an ihre eigene Karriere rangegangen ist und dass es eben wirklich nur mit Fleiß, Blut, Tränen, whatsoever manchmal funktionieren kann. Und das fand ich sehr, sehr ehrlich. Und ja, viel Spaß und hört mal rein.
Ich wollte dich eigentlich gar nicht nach deinem, oder ich wollte vorsichtig nach deinem Alter fragen. Aber ich habe sehr das Gefühl, dass du eine Person bist, die sich extrem, die schon sehr, sehr viel gemacht hat, die viel gesehen hat und die sich aber auch immer sehr schnell transformieren konnte. Und du hast jetzt sozusagen auch viele dieser Social Media, also von diesen statischen Social Media Plattformen damals, eben die, die wir gerade genannt haben, bis heute hin zu TikTok, immer irgendwie da ja auch bis am Ball geblieben. So, fällt dir das schwer? Und also wie machst du das?
Nee, also ganz ehrlich, ich bin jetzt 35 und was mich, glaube ich, schon immer ausgemacht hat, war eine sehr starke Neugier. Also ich bin ein Mensch, mir wird auch sehr schnell langweilig oder vergleichsweise schnell langweilig. Das heißt, ich suche einfach immer neuen Input, neue Inspiration und damals dieses Gefühl zu haben, dass man selber einen Blog programmieren kann, das fand ich so cool, weil ich jetzt nicht die technisch versierteste Person eigentlich bin. Ich bin eigentlich eine sehr stark kreative Person. Und ich glaube, das hat damals so einen Kick bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, so, hey, wenn ich das einmal kann, kann ich das immer wieder. Und so hat sich das über die Jahre weitergetragen. Und es ist wirklich so, sobald eine neue App kommt, ob es jetzt irgendwie TikTok war, was aufkam, oder Snapchat, oder jetzt in der Pandemie irgendwelche Hausparty-Apps oder wie das alles hieß, da habe ich schon so den Anspruch, dass ich da gerne sofort mal reingucken möchte, weil ich auch einfach ein großes Faible habe dafür, die jüngeren Zielgruppen zu verstehen. Weil ich glaube, meiner Meinung nach, wenn man die jüngeren Generationen versteht, dann versteht man auch die Zukunft so ein Stück weit oder kann sich ausdenken, wo die Zukunft für uns alle hingeht. Und ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend zu schauen, was zum Beispiel jetzt Gen Z irgendwie gerade inspiriert und wo sie sich informieren und wie sie denken und was sie für Träume und Wünsche und Sorgen haben. Und dazu gehört es eben auch, vor allem in meinem Job als digitale Medienexpertin mittlerweile, einfach auch am Ball zu bleiben. Und ich glaube, was ich auch damals gesehen habe in der Zeit, als dieser krasse Clash kam zwischen, sage ich mal, den alteingesessenen Journalisten, die einfach sich nicht verändern wollten, ne? Die wollten nicht was Neues lernen, die wollten nicht selber Fotos machen, die wollten sich nichts beibringen, was irgendwie neu und digital war. Und ich habe das damals schon nicht verstanden. Ich habe damals geschworen, so will ich nie werden, wenn ich älter bin. Jetzt bin ich älter, so ganze über 10 Jahre älter. Und ich muss mit Stolz sagen, dass ich nicht so geworden bin. Also ich bin immer noch sehr weltoffen und das finde ich auch ganz gut. Und man muss auch sagen, wenn man im digitalen Bereich erfolgreich sein will, muss man wirklich sehr anpassungsfähig sein. Weil es kann morgen eine neue Plattform hochkommen, es kann morgen eine neue App hochkommen. Und wenn man da eben einfach erfolgreich sein will, muss man einfach sich damit auseinandersetzen und den extra Effort machen und sich eben da reinfuchsen.
Jetzt bist du ja selber auch in sozialen Netzwerken vertreten, als Persönlichkeit des öffentlichen Internetlebens, sage ich jetzt mal. Und ich folge dir natürlich schon länger und habe immer das Gefühl, dass du dir bei deinen Posts und Stories extrem viel Mühe gibst. Die Texte sind immer sehr tiefgründig, die sind lang. Man merkt halt auch, dass du Journalistin bist, am Ende, dass du gut schreiben kannst, so, und dass du Wert auf Ästhetik legst, dann machst du Wochenrückblicke und so weiter. Also ich weiß selber, wie viel Arbeit da drin steckt, deswegen muss ich das mal so unterstreichen. Welchen Stellenwert hat Social Media in deinem Leben und warum machst du das? Also, oder verdienst du da selber auch Geld drüber? Was ist also die Motivation so ein bisschen?
Es ist irgendwie ganz lustig, weil ich natürlich schon so lange auf Social Media vertreten bin, dass ich ein Leben mir ohne das gar nicht mehr vorstellen kann. Also natürlich anfangs zu Limatz-Zeiten, als dann irgendwann Instagram aufkam, hat es einfach ganz klassisch zum Job dazu gehört. Bei allen anderen Jobs dann eben auch. Und jetzt ist es mittlerweile so, nach 10 Jahren bin ich einfach selber so eine kleine Instagram-Persönlichkeit geworden. Und das gehört irgendwie auch dazu. Und es ist einfach so, also zum einen ist es natürlich auch eine Definitionsfrage. Man definiert sich natürlich trotzdem auch ein Stück weit über sein Social-Media-Ich. Ich weiß, das möchten viele jetzt nicht hören und viele verneinen das auch immer. Aber es ist einfach so, wenn jemand einen, sag ich mal, relativ großen Instagram-Kanal hat, kommst du gar nicht mehr umhin, dass auch, dass das eben ein, also eine Wirkung auf dich selber als Person hat. Bei mir ist es einfach so, ich habe das Glück, dass ich finanziell davon nicht abhängig bin. Deswegen kann ich mal mehr, mal weniger machen. Mittlerweile verdiene ich auch Geld damit, weil ich seit letztem Jahr auch aktiv einfach Geld dafür, für Postings nehme, für Kooperationen, hinter denen ich stehe, für Brands, die ich irgendwie gut finde und für Kampagnen, die ich gut finde. Aber wie gesagt, das habe ich davor irgendwie nie gemacht, weil mein eigentlicher Hauptjob ja ganz woanders immer lag und es heute auch noch so ist.
Aber ist bei mir übrigens ganz genauso.
Genau.
Ganz also genau
deswegen,
so.
Und ich glaube, deswegen macht es, ist natürlich für mich einfacher. Es wird ja immer viel über Authentizität gesprochen auf Social Media. Und ich glaube, es ist natürlich für jemanden wie dich oder mich einfach, in Anführungsstrichen, authentisch zu bleiben, wenn du deine Miete nicht zahlen musst von Instagram, sage ich jetzt mal. Es gibt einfach ganz, ganz wenige Berufe, sag ich jetzt mal, in denen Social Media im entfernten Sinne keine Rolle mehr spielt.
Eine Sache, mit der ich mich aber gerade so wieder verstärkter beschäftige oder auseinandersetze, ist, wie bekomme ich da aber auch eine Grenze gezogen im Alltag? Und wenn du sagst, du bist einfach auch viel präsent, selber als Person mittlerweile und musst aber irgendwie auch noch ganz normal arbeiten. Wie schaffst du da so eine Art Balance? Setzt du dir wirklich Grenzen? Sagst du, hey, ich nutze es jetzt nur noch x Stunden oder hältst da wirklich Track drauf oder machst du das einfach so ein bisschen, also wie geht's dir auch damit vielleicht mental?
Also ich glaube, es ist wie bei allen Menschen, das ist, hat natürlich manchmal mental einen größeren Einfluss auf einen, manchmal steckt man das irgendwie alles besser weg. Es ist natürlich auch immer abhängig, wie man sich selber gerade fühlt. Ne? Wenn man selber gerade eine schwierige Phase hat und auf Social Media sieht, dass alle irgendwie glücklich sind und einen Job nach dem anderen weg abstauben und man selber zum Beispiel hat vielleicht eine Absage bekommen. Das macht natürlich schon was mit einem. Und ich sage immer, Social Media ist eigentlich wie dieser never-ending Pausenhof, ne? Also dieser Schulpausenhof, wo du ständig unter die Nase gerieben bekommst, wer jetzt irgendwie die bessere Tasche hat oder das bessere Butterbrot oder irgendwie geilere Sachen mit der Mami macht am Nachmittag. Also ich glaube, da ist keiner vorgefeilt. Meine Social Media Balance kommt einfach daher, dass ich mich natürlich jetzt in meinem Alter auch, habe ich eine gewisse Reife erlangt und kenne mich natürlich selber auch viel, viel besser als noch vor 10 Jahren. Und man muss auch ganz klar sagen, dass ich vor, wenn du jetzt meine Freunde fragen würdest, vor 8 Jahren ungefähr war ich nur am Handy. Also es gab da auch schon ab und zu mal Streit im Freundeskreis, weil ich natürlich einfach so absorbt war von dieser ganzen Welt. Und das war auch Teil meines Jobs ganz arg, damals noch bei Lehmatz und Interview vor allem. Und das musste ich dann auch erstmal lernen, dann eben zum Beispiel bei einem Vino mit einer Freundin dieses Handy einfach mal wegzulegen und einfach mal umzudrehen auch, ne, dass man diese ganzen Nachrichten da nicht sieht. Und ich glaube, was mir immer ganz wichtig ist, ist im Leben zu gucken, am Ende des Tages kann ich mir abends noch in den Spiegel gucken und will ich die Person sein, die ich an dem Tag war. Und ich möchte einfach auch eine gute Freundin sein, die zuhört und die wirklich in dem Moment präsent ist und die nicht ständig irgendwie abgelenkt ist. Und deswegen habe ich da wirklich auch aktiv an mir gearbeitet, dass das eben nicht mehr so häufig vorkommt. Und heutzutage kann ich ganz klar sagen, ich gebe mir da keine strikten Zeiten vor oder so, weil ich ganz genau weiß, ich habe manchmal so Wochen, da habe ich mega Lust, irgendwelche Formate zu kreieren oder ne, bei meinen Followern was mitzuteilen oder ich schreibe dann irgendwie nachts einen Text runter, wenn mir irgendein Gedanke gekommen ist. Und das ist dann, wie du ja auch schon sagtest, dann keine Arbeit mehr für mich, obwohl es natürlich Stunden einnimmt. Und genauso weiß ich, dass wenn ich mal eine Woche habe oder zwei, wo ich es einfach nicht fühle, wo ich nichts zu sagen habe, wo ich vielleicht das
nichts
Leben
auch... Nichts zu senden hast dann einfach, ja,
einfach
mal.
Einfach nichts zu senden. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist auch mal okay, die Klappe zu halten. Erstens, nur weil man etwas noch nie gemacht hat, heißt das nicht, dass man das nicht kann. Zweitens, nur weil man zum Beispiel in eine Box passt, wie ich bin die Kreative, heißt das nicht, dass man genauso ein Verständnis für Business zum Beispiel hat oder für Technik oder für irgendwas anderes. Also man darf sich gar nicht so limitieren auf diese Boxen, in die man sich selber vielleicht reingesteckt hat oder die bislang den Werdegang so definiert haben. Und das Dritte ist, und da halte ich felsenfest, schon seit ich klein bin, dran halte ich dran fest, dass man wirklich mit viel Dedication, mit viel Passion und mit viel Ärmel hochkrempeln echt sehr, sehr viel erreichen kann. Und viel mehr, als man sich das vorher immer erträumt hat.
Ich habe ein anderes Zitat von dir gelesen, in dem du gesagt hast, in den ersten Monaten der Gründung gibt es keine Work-Life-Balance. Ja. Wie war das denn bei dir?
Also unterschreibe ich auch sofort und ich glaube auch, da muss ich auch so also ein bisschen den Finger heben. Ich glaube, in der Hinsicht ist Social Media auch manchmal gar nicht schön fatal, weil dieses Bild, was oft skizziert wird, dieses glorifizierende Bild der Gründung, ne? Das muss man auch ganz klar in Relation setzen. Also es kommt natürlich auch darauf an, was man gründet. Wenn man jetzt wie ich ein kleines Interior-Brand gründet, dann kann man schon auch noch eine Work-Life-Balance haben. Wenn es darum geht, wirklich ein riesiges Unternehmen dahinzustellen mit mehreren hunderten Mitarbeitern, mit krassen Revenue-Zielen, ist es natürlich schon nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen ist auch für mich Gründen und Gründen ist nicht das Gleiche. Also gibt es massive Unterschiede. Aber generell ist es so, dass man einfach davon ausgehen kann, wenn man wirklich das gut machen will und man wirklich den Anspruch hat, mit dem gegründeten Unternehmen erfolgreich zu sein, ist es, glaube ich, echt vonnöten, also wirklich auch vonnöten, am Anfang sich da voll und ganz reinzuhängen. Mhm. Und dass man wirklich morgens, also nachts aufsteht und weil man eine Idee hat und dann zum Handy greift, um sich das sofort aufzuschreiben. Oder wenn halt natürlich jeder Lunch dann irgendwie mit Businesspartnern ist oder mit Menschen, die einem irgendwie für das Business nutzen, ne? Oder wo man sich dann irgendwie austauschen möchte. Und das ist ja aber auch einfach eine schöne Zeit und ich finde, das gehört auch einfach dazu. Und wenn man das gut kommuniziert im Freundeskreis, kann man ja genauso sagen, hey Leute, ne? Es wird jetzt die nächsten Monate turbulent. Ich habe einfach viel weniger Zeit jetzt für euch. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich gründe hier gerade meinen Traum. Und ich finde, wenn man seinen Traum verwirklichen will, dann sollte man auch wirklich alles dafür geben. Und dazu gehört eben auch, mal ein bisschen länger zu arbeiten oder früher aufzustehen und Gas zu geben.
Die zweitmeist gehörteste Folge 2021 war How to Recycle a Trash Brand. Wir sind ja hier immer noch in einem Social Media und Influencer Marketing Podcast, der natürlich ab und zu inspirierende Geschichten von GründerInnen aufzeigen soll. Aber diese Folge war dann schon fast ein bisschen mehr nerdy, in Anführungszeichen. Viele von euch haben es trotzdem gefeiert, weil ich versucht habe, das Thema oder die Fragen so zu stellen, dass es wirklich irgendwie für jeden relatable wird. Und in der Folge geht es vor allem darum, wie man eine Marke, die sich entlang ihrer eigenen Kommunikationsstrategie praktisch selber heruntergewirtschaftet hat, durch zum Beispiel schlechtes Influencer-Marketing, denn Influencer-Marketing ist nicht immer gut gemacht, mehrere Shitstorms, unehrliche, intransparente Kommunikation und das Setzen auf die Kommunikation von außen. Das heißt, man lässt andere Menschen mehr über sich als Marke sprechen, als man selber über sich als Marke spricht. So, und wie diese Faktoren dazu führen können, dass letztendlich Umsätze steigen, dass eine Marke überhaupt nicht mehr funktioniert, sowohl im Social Web als auch über Ads, als auch im Word of Mouth da draußen. Das hat uns Nora von FitVia sehr anschaulich beschrieben. Ein total ehrliches Interview. Sie hat sich richtig meinen superkritischen Fragen gestellt, die gemeistert und ein sehr inspirierendes, lehrreiches Gespräch. Klitzekleine Werbeunterbrechung, bevor es losgeht, und zwar für Blinkist. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon in meiner Insta-Story gesehen. Blinkist hat nach 10 Jahren am Markt Geld verdient. Und ich glaube ja seit Tag 1 an das Konzept von Sachbüchern zusammengefasst in 15 Minuten Lese- und Hörzeit. Und es gibt ja mittlerweile auch Shortcasts, das heißt auch Podcasts mit Wissensinhalt werden auf 15 Minuten runtergebrochen. Die könnt ihr euch ganz entspannt anhören. Und ich bin sehr stolz, kurz an dieser Stelle auch darauf hinweisen zu können, dass ich jetzt da auch in der App vertreten bin. Und zwar bei den 22 Ideen für 2022. Schaut mal rein, in der Kategorie habe ich eine Liste mit kuratieren dürfen. Und da findet ihr den ganzen Januar umsonst, also egal, ob ihr jetzt das Abo habt oder auch noch nicht, das ist vielleicht auch mal ein Anreiz, wenn ihr das Abo noch nicht habt, mal reinzuschauen, euch 22 Titel von Expertinnen kuratiert anzuhören, vordenkerische Ideen für das neue Jahr. Und ihr wisst ja, unter www.blinkist.de
www.babygutbusiness bekommt ihr nach wie vor 25% auf das Jahresabo. Es lohnt sich. Es ist nach wie vor auch ein tolles Geschenk für jeden, der Lust hat auf Wissen und nicht viel Zeit hat, 200 Bücher zu lesen. Und ja, ihr wisst, ich bin Blinkist größter Fan und kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Ja, Nora, ganz zum Anfang, weil wir einen sehr provokanten Titel gewählt haben für diesen Podcast. Warum ist Fitvia denn aktuell noch eine Trash-Brand? Was ist da schiefgelaufen? Was ist da los?
Ja, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Das hat natürlich schon auch mit unserem Marketingmodell zu tun. Influencer-Marketing per se ist ja eine super schöne, wunderbare, moderne Marketingform. Du und ich haben ja auch beide das No-Filter-Buch gelesen und kennen die Anfänge von Instagram. Aber wir haben es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Wir haben es halt richtig hochskaliert seit Beginn. Es war schon echt früh für Europa, so 2014. Sukzessive immer mehr Influencer dazugenommen und haben teilweise pro Monat 200 plus Influencer zusammengearbeitet und dann alle behalten, die einen guten Umsatz pro Post gemacht haben. Früher waren es auch Posts und danach kamen die Stories. Unabhängig vom Image des Influencers. Und über die Zeit hat sich halt auch herausgestellt, dass oft die Influencer, die aus dem Reality-TV gekommen sind, auch am besten performt haben. Aber halt nur für kurze Zeit. Das heißt, die Halbwertszeit wurde immer kürzer. Und auf diesen Zug sind wir dann im Grunde noch stärker aufgesprungen, indem wir dann die ganzen Rabattaktionen dazugenommen haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin 2017 dazugekommen zu Fitvia. Da haben wir noch so 10-15% Rabatt gegeben. Ja, so als Call to Action. Am Anfang gab es gar keine. Bis vor einem Monat, bevor wir den Relaunch gemacht haben, jetzt vor ein paar Wochen, waren wir bei 40+. 40% dauerhaft plus.
Ja.
Und das macht natürlich zusammen eine schlechte Auswahl der Spokespeople plus dauerhaft Rabatte macht das Ganze irgendwann zu einer Trash-Brand.
Ab welchem Punkt habt ihr dann gemerkt, okay, der Umsatz geht zurück und dieses übermäßige Influencer-Marketing ist gar nicht unbedingt, also dieses Totskalieren ist vielleicht gar nicht die richtige Strategie.
Ja, das ist uns im Laufe des letzten Jahres klar geworden. Einmal, weil tatsächlich, ich habe ja vorher von den Hardcore-Fans auch gesprochen, tatsächlich immer weniger unserer Kunden wiedergekommen sind. Es hat sich ja auch unglaublich viel verändert in der Corona-Zeit. Ja, wir haben natürlich auch eine Zielgruppe angesprochen, die jetzt nicht zu den reichsten Menschen Deutschlands gehören, sondern eben auch die Meinungsbildner, denen folgen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Das heißt, die haben einfach auch andere Sorgen gehabt in dieser Zeit. Und da ist jetzt ein Fitvia-Tee nicht die super Prio, sich den zu gönnen. Das heißt, da muss auch ein Umdenken stattfinden, ja, wie du als Marke kommunizierst.
Ja, oder vielleicht auch, wie du einen Mehrwert schaffen kannst. Ne?
Das auch, absolut.
In solchen Zeiten.
Mhm.
Okay, das heißt, um jetzt nochmal so ein bisschen diesen Point of No Return in dieser Gesamtstrategie zu definieren. Das war also zum einen der Punkt, wo wahrscheinlich der Umsatz gesunken ist, weil ihr den Rabatt auch nicht mehr weiter steigern konntet. Du hast ja dann letztendlich bei 40 irgendwie geendet und hätte sich womöglich dann auch meine These mal in den Raum geworfen, entlang der Marge nicht mehr weiter für das Produkt gelohnt. Plus die strategisch unkluge Auswahl der Influencer, die seitens ihres Images immer ja, weiter gesunken sind, sage ich jetzt mal ganz blöd.
Absolut. Und ich würde noch einen draufgeben. Es war unglaublich schwer. Und da war auch der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, es geht so nicht mehr weiter. Und wir müssen einen ganz klaren Cut hier reinziehen. Wir haben keine, ich sag mal, Brandfit, glaubwürdigen Influencer mehr gefunden, die mit uns arbeiten wollten. Ich muss das jetzt einmal so sagen, wie es ist. Ich erzähle dir nachher gleich, wie ich wieder auf die Managements zugegangen bin. Aber es war tatsächlich so, dass ich in den Feedbackbögen von meinen Mitarbeitern da stand, bitte ruft nicht mehr an und fragt keine Kooperation mehr an.
Das ist echt verrückt. Wie wollt ihr denn jetzt Fitvia strategisch neu aufstellen, salopp gesagt, aus dem Dreck ziehen?
Ja, durch ehrliche Kommunikation. Ja. Sweet but true heißt auch die Headline unserer neuen Kampagne. Wir wollen unsere Community mit einbeziehen. Wir wollen zeigen, wer hinter der Marke steckt, was wir ja wirklich nicht in der Vergangenheit getan haben. Wir wollen unser Team zeigen. Ich habe jetzt seit letzter Woche auch ein eigenes Fitvia-Account, wo wir auch immer wieder so CEO-Einblicke auch posten wollen. Wir wollen unsere Community mit einbeziehen, sinnvolle, spannende Inhalte, die mit unserem Produkt zu tun haben, auch teilen und sie auch mit ihnen zusammen kreieren. Also wir haben da ganz, ganz tolle Ideen, die wir seit letzter Woche auch anfangen zu teilen und die auch helfen, das Vertrauen in unsere Brand zu stärken. Da werden wir auch andere Kanäle dazu nehmen, weil wie du dir vorstellen kannst, ist das ein super Kanal, Instagram. Aber noch besser ist es, wenn man eine Marke eben auch durch andere Kanäle anreichert, die sich dann auch gegenseitig auch bestärken. Ja, wir werden auch offline Kampagnen machen. Wir werden andere Formate in YouTube machen, die auch einfach aufklären rund um das Thema Healthy Hydration, weil wir einfach das geilste, kalorienarmste, leckerste Getränk haben. Wir haben jetzt auch kalte Getränke seit kurzem, die man sich einfach aufbrüht und es ist ein natürliches Produkt und du hast noch nie sowas Leckeres getrunken und wir haben 40 verschiedene Geschmäcker und super stylische Bottles und wie gesagt, wir haben einiges aufzuholen an Kommunikation.
So, jetzt habt ihr der Community ein neues Versprechen gegeben und kommuniziert das auch ganz offen in den Captions und so weiter, die Preise der Produkte jetzt dauerhaft zu senken. Also alles wird jetzt 40% billiger, ist nicht mal als dieses deklariert, es gibt keine Rabattcodes mehr. Ganz naiv gefragt, lohnt sich das denn jetzt für euch noch rein wirtschaftlich, margentechnisch, geschäftlich? Oder habt ihr euch damit vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen der Konsumenten in das Produkt verspielt? Und wenn ja, wie wollt ihr das wiederbekommen?
Also zum einen, margentechnisch ist es ein Nullsummenspiel. Wir haben genau die 40% im UVP, also im Preis für den Endkunden, runtergenommen, den er vorher als Rabatt bekommen hat. Nur wir wollen diese ständigen Anreize, Suche nach Rabattcodes oder den Gegenwert in Free Gifts, also in kostenfreien Zugaben, den wollen wir beenden, weil wir das einfach nicht in Einklang mit einer Premium-Marke sehen. Was wir weiterhin auch gemacht haben, damit wir eben auch Neukunden oder auch Bestandskunden zum Probieren anregen, wir haben kleinere Päckchen rausgebracht, die auch unter 10 Euro liegen, die einfach für neue Geschmäcker zum Probieren da sind. Und ja, also jetzt haben wir den echten Preis im Shop. Es wird immer wieder Anreize für treue Kunden geben. Es wird einen Loyalty-Club geben, wo wir unsere loyalen Kunden auch belohnen wollen, aber in anderer Form. Also sicherlich nicht mit 40% off. Da gibt es andere kreative Ideen, mit denen man arbeiten kann. Also ich denke, das ist im Gegenteil kein Vertrauensbruch, sondern eine ehrliche Kommunikation. Auch wenn wir jetzt noch teilweise in den Kommentarspalten sehen, dass die Leute sich einfach daran gewöhnt haben, an ihre kleinen Geschenke.
Ihr konntet aber ja bereits doch wieder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bzw. InfluencerInnen finden, die Bock haben, mit euch zu arbeiten. Und zwar Mozi Mabuse ist das neue Testimonial, habe ich gesehen auf eurem Account. Wie schwer war das, hier wieder Personen zu finden, die auf eine Zusammenarbeit Lust hatten? Und wenn ja, wie bist du an diese Managements wieder rangetreten, die da eigentlich, bei denen du eigentlich dir wahrscheinlich deine Nummer geblockt hatten?
Mich kannten sie ja Gott sei Dank noch nicht. Aber es war tatsächlich so, dass wir genau da das Vertrauen aufbauen mussten. Also Hartnäckigkeit und Zeit hat sich ausgezahlt. Und einfach wirklich Ehrlichkeit. Also das Wichtigste war erstmal überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Da haben wir auch unsere Kontakte spielen lassen, zu sagen, hey, wir sind jetzt, es gibt ein neues Management-Team hinter Fitvia. Wir wollen einen neuen Weg einschlagen. Wir wollen auch euren Input haben zu diesem neuen Weg, weil ihr seid nach wie vor ein großer Teil unseres Marketing-Konzepts. Aber wir wollen von euch und mit euch verstehen, ob dieser Weg der richtige ist und ob ihr in Zukunft diesen Weg auch wieder mit uns gehen wollt. Und das Feedback, muss ich sagen, natürlich nach 2, 3 Anläufen, als wir dann auch da saßen und gesagt haben, wir wollen das mit euch machen, wir meinen es wirklich ernst, war das Feedback wirklich positiv. Also die haben auch wirklich den Hut gezogen und gesagt, boah, das finde ich jetzt wirklich total mutig von euch. Und die hat die Ehrlichkeit auch überrascht von uns, dass wir einfach uns hingestellt haben und gesagt haben, ja, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Und unser Image hat richtig gelitten. Und nachdem wir uns dann nochmal eine Stunde angehört haben, wie schlimm wir eigentlich waren und was wir nicht mehr sehen wollen, haben wir zusammen an diesem neuen Weg auch gearbeitet. Natürlich geht das auch nur zusammen.
Ein Gespräch, bei dem ich mich persönlich mit am wohlsten gefühlt habe, war das mit Stefanie Giesinger, die auch eine Freundin von mir ist. Und das natürlich deswegen besonders angenehm wird, weil es man kommt so richtig in eine Plauderatmosphäre. Und ich habe immer das Gefühl, dass Leute mir dann auch fast sogar noch ein bisschen mehr erzählen, als sie eigentlich wollen. Also reinhören in die Folge lohnt sich grundsätzlich. Wir haben sehr offen darüber gesprochen, wie sich ihre Karriere verändert hat, ob sie überhaupt noch stolz darauf ist, dass sie mal Germany's Next Topmodel gewonnen hat, wie sich ihr Mindset verändert hat in den letzten Jahren und wie sich das ja auf alle ihre beruflichen Aktivitäten auswirkt. Denn da hat ein ganz großer Shift stattgefunden, persönlich. Und PS, ich bin ja niemand, der die Kamera sucht, wirklich nicht. Aber Steffi hat mich als Freundin gefragt und ich habe dann zugesagt. Und schaut doch mal bei Amazon in die Serie rein, in der sie mitgewirkt hat, in der ich dann auch später ein bisschen mitgewirkt habe. Celebrity Hunting, so. Und das lasse ich jetzt einfach so stehen.
Jetzt, wenn wir zum Beispiel zusammen privat unterwegs sind, ist mir aufgefallen, dass du verhältnismäßig gegenüber anderen, ich sag mal, Influencern, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wenig am Handy bist.
Stimmt.
Kann das sein?
Total.
Wie hoch ist so deine Bildschirmzeit? Weißt du das?
Das weiß ich nicht, aber ich kann gleich gucken.
Ja.
Ich versuche aber mein Handy so wenig wie möglich zu benutzen, weil es mich einfach total nervt. Und ich verlege es super oft, dass ich einfach einen Tag lang gar nicht weiß, wo es ist. Am Wochenende vor allem versuche ich mein Handy gar nicht zu benutzen. Und dann chatte ich auch wenig. Und ich bin auch eigentlich eine Person, die sehr, sehr wenig schreibt und chattet und socialized, weil ich das irgendwie vielleicht auch eine Zeit lang zu viel gemacht habe.
Ich wollte gerade fragen, gab es denn auch mal eine Zeit, in der das anders war? Weil so eine, blöd gesagt, so eine 4 Millionen Reichweite, die kommt ja auch nicht vom Nichts-Posten am Ende, ne?
Ja, also direkt nach meinem Sieg habe ich so viel gepostet. Tag und Nacht war ich an meinem Handy und habe gesocialized, habe Freunde gefunden und es war auch echt eine schöne Zeit. Und habe halt super viel gepostet und super viel geteilt. Aber inzwischen fühle ich mich vielleicht auch so ein bisschen zu alt dafür, wenn ich das so sagen kann.
Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, das war jetzt eigentlich nicht strategisch, was du da von Anfang an gemacht hast. Mittlerweile ist dabei schon mehr Konzept hinter, würde ich sagen. Also du überlegst doch, so wie ich das wahrnehme, schon viel intensiver, was teile ich, vor allem was teile ich aber auch nicht. Hast du da irgendwelche Guidelines mit dir selber erarbeitet, vielleicht auch durch Negativerfahrungen?
Ja, total. Desto mehr Menschen du in dein Leben hineinlässt, desto mehr Bewertungen hast du, Kommentare, Meinungen. Und ehrlich gesagt, habe ich irgendwie nicht so eine richtig dicke Haut. Ich dachte immer, mich lässt es total kalt. Aber wenn man so 1, 2 Shitstorms mal miterlebt hat, dann merkt man irgendwie schon so, okay, das verletzt mich total. Und eigentlich bedeutet mir das auch viel, was andere über mich sagen und denken und mir schreiben, vor allem wenn es halt super böse Kommentare sind. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach so ein paar Guidelines gesetzt in meinem eigenen Leben, wo ich eine kleine Grenze gemacht habe zu der Beziehung zum Beispiel. Markus und ich haben am Anfang super viel geteilt, wirklich
alles. Ich meine nämlich auch.
Aus dem Bett heraus, morgens, abends, auch wirklich jeden Blödsinn. Und inzwischen versuchen wir das echt so ein bisschen privater zu halten, einfach weil mein Freund hatte ja davor auch schon eine Beziehung, die in der Öffentlichkeit war und da sie hatte auch Fans und so weiter und das wurde halt auch die ganze Zeit kommentiert und inzwischen denke ich mir so, brauche ich diesen Stress eigentlich und was bringt das eigentlich, wenn ich meine Beziehung so stark teile?
Verlor, glaube ich, doch am Ende nochmal. Also man beobachtet das ja schon, dass je mehr auch, ich sag mal, etwas unbekanntere Influencerinnen in den letzten Jahren verstärkt auf diese Themen Partnerschaft, heiraten, Kinder kriegen. Also das ist ja auch mal ein sehr kontroverses Thema. So zeigt man sein Kind, advertiset man sein Kind und so weiter. Steffi schüttelt gerade vehement den Kopf, weil sie nicht sehen könnt.
No.
dann ist das natürlich schon ein Hebel für Wachstum am Ende, weil es doch sehr, dann doch noch klass, Instagram auch und natürlich auch die Gesellschaft dahinter in sehr klassischen Rollenbildern so ein bisschen festhängt. Immer noch im Geiste. Und das ist so ein bisschen unser Spiegel. Finde ich immer noch interessant, um ehrlich zu sein. Also ihr habt euch auch als Pärchen hingesetzt und habt das besprochen und habt gesagt so, wie handhabt Markus das? Also bist du auf seinem Channel irgendwie zu sehen? Er macht ja auch noch YouTube so. Findest du da statt oder ist das eher so...
Am Anfang war ich in jedem Video und du hast recht, das gibt auf jeden Fall Views. Also es ist ja auch etwas, was einen interessiert. Tatsächlich, wenn ich ein Pärchen sehe, wie die zusammen blödeln, dann ist es ja auch für mich ganz schön. Aber wir haben einfach entschieden, dass wir da so ein bisschen rausgewachsen sind und dass wir unsere Beziehung beschützen wollen, auch für die Zukunft. Und dafür brauchen wir halt diese kleine Guideline. Aber nochmal zurück zu den Influencern, die halt so viel teilen und auch den Werdegang der Beziehung und die Hochzeit und Kinder und so weiter. Ich bin natürlich auch in einer sehr privilegierten Situation, dass ich schon ein großes Following habe und nicht so richtig hustlen muss. Deswegen kann ich da vielleicht auch nicht für diese Influencerinnen sprechen. Aber ja, ich finde das auch tatsächlich sehr schwer, sobald Kinder involviert sind. Hm. Wenn Babys zu sehen sind, Kleinkinder zu sehen sind und die dann auch noch monetarisiert werden, finde ich das echt sehr schwer.
Es ist tatsächlich auch rechtlich nicht ganz korrekt. Mhm. Also eigentlich müsste man einen unabhängigen Dritten bestellen, der wiederum im Wohle des Kindes oder zum Wohle des Kindes da nochmal irgendwie eine Entscheidung fällt. Ich habe da mal mit unserem Medienrechtsanwalt ein Video auf meinem Instagram-Account drüber gemacht, was auch echt krass viral gegangen ist. Und auch selbst da habe ich dann wieder gemerkt, ach, guck mal, das sind Themen, die treiben die Menschen immer noch am meisten um.
Ja.
So. Weil es eben aber auch so privat ist.
Ja, es polarisiert.
Ja, extrem. Ich fühle das aber auch, was du sagst. Ich gucke da auch gerne hin. Ich tuschel ja auch. Mhm. Also und will irgendwie wissen, wer mit wem und was. Und
ja.
Also es ist einfach spannend.
Genau.
Nichtsdestotrotz. Ja.
Deswegen gibt es ja auch Reality-TV. Und ja. Deswegen ist es ja auch so erfolgreich.
Aber auf seinem eigenen Instagram will man es dann doch nicht.
Ja, ja, finde ich aber wirklich.
Ja, ich kann das total nachvollziehen.
Und ich glaube wirklich, dass dieser Moderationsjob dich ganz viel weiterbringt, weil so viele Menschen werden dann sehen, was du eigentlich drauf hast.
Danke, aber wir wollen doch gar nicht über mich sprechen heute.
Das ist ja trotzdem eine Konversation,
ja, voll.
Ein Dialog.
Ja, das ist auch mit dir gerade ein ganz anderes Gespräch als mit... Sag mal, weiß ich nicht, irgendjemand anders, der, ne, wir kennen uns halt ewig, ne, das ist ein anderer Gesprächsfluss.
7 Jahre.
Ja, so krass.
Wow.
Aber auch schön. Ja. Ich liebe es, Leute so lange mittlerweile zu kennen.
Mhm.
Ja, und fürs Älterwerden an der Stelle.
Ja. Ja, stimmt, es gibt Vorteile beim Älterwerden.
Cool. Ja.
Und ja, auch so die Entwicklung zu sehen. Ich habe das Gefühl, als wir in New York waren, waren wir so, voll cool, lass mal hier ein bisschen Spaß haben. Und inzwischen ist es halt Arbeit und wir haben da einen ganz anderen Blick drauf.
Voll. Bei uns war das ja auch so ein bisschen von der Hand in den Mund. Mhm. Oh, 100 Euro auf dem Konto, dann gehen wir jetzt mal in New York irgendwas, ein geiles Dinner haben oder so. Es war irgendwie ganz, es war aber auch unbeschwerter, muss man sagen.
Das stimmt.
Da müssen wir ehrlich sein.
Ein bisschen befreiter.
Ja, und weniger Verantwortung der Außenwelt gegenüber, aber auch irgendwie so der eigenen Company. Ich meine, du bist jetzt auch mehrfache Company-Ownerin. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber es ist schon, oder? Ich weiß nicht, bist du noch so unbefangen? Auch privat, abseits von Camera und Insta und so?
Gar nicht. Also ich weiß, wenn ich einen Fehler mache, dann reflektiert sich mein Fehler auch auf meine Business. Und da habe ich die Verpflichtung, total aufzupassen und keine Fehler zu machen, denn wenn ich jetzt mal, doof gesagt, gecancelt bin, dann sind auch meine Brands gecancelt. Und da hängen jetzt schon so viele Menschen dran. Das ist auf jeden Fall Druck.
Sollten alle Influencer ihre Reichweite für den guten Zweck oder für irgendwas Sinnvolleres, sage ich mal, nutzen, deiner Meinung nach?
Ja, ich bin der Meinung, dass sobald man eine Reichweite hat, man einfach ein Vorbild ist. Man hat eine Vorbildfunktion. Und egal, was man im Netz macht, ob man jetzt einfach nur ein Comedian ist oder keine Ahnung, Beauty-Influencerin, dann hast du eine Reichweite und du musst deine Reichweite auch für gute Zwecke nutzen. Und in irgendeiner Art und Weise bewegst du auch die Gesellschaft weiter. Und dementsprechend ist es wichtig, was deine Meinung ist, denn das reflektiert sich auch auf deine FollowerInnen.
Ja. Also ich würde schon sagen, dass du eine der authentischsten bist, die gerade versuchen auf jeden Fall, sich dem also all diesen schwierigen Themen, ob es jetzt irgendwie Antirassismus ist, Nachhaltigkeit und so weiter, um sich da irgendwie einzusetzen, dass du das sehr authentisch machst. Also ich glaube, das kam jetzt auch gerade schon über die Antworten rüber, dass du dich ernsthaft damit beschäftigst. Und ich glaube, dass du auch eine Bereitschaft hast, dich in Themen einzuarbeiten und da sozusagen die Extrameile gehst, ne? Also auf wirklich Bücher zu lesen und Podcasts zu hören und wirklich Themen zu durchdringen und zu verstehen. Ihr habt 50 Mitarbeiter, Steffi.
Ja.
Wow.
Ja, es ist echt crazy.
Wie muss man sich eine Steffi als Chefin vorstellen? Wir haben jetzt schon gelernt, du bist viel zu nett.
Viel zu nett, viel zu nett. Und deswegen bin ich auch eigentlich jetzt nicht die Person, die Anweisungen gibt. Markus selbst hat 12 Angestellte. Und er ist aber auch super, super nett. Also wenn irgendwer sagt, oh, ich kann morgen nicht arbeiten, weil, keine Ahnung, Hund geht's nicht so gut, dann sind wir die Ersten, die sagen, bleib bei deinem Hund und ich hoffe, ihm geht's besser und so weiter.
Oh mein Gott.
Da echt so gar nicht streng. Und das ist das Schöne, mal wirklich ein netter Boss oder Bossin zu sein.
Ja.
Bossin. Ist das nicht ein Wort, das wir erfunden haben?
Oder ich
nicht
erfunden sagen, haben? Doch, das waren wir beim GoDaddy-Dreh, glaube ich, ja, dass wir gesagt haben, wir dürfen Girlboss nicht mehr sagen, weil das irgendwie
nervig ist.
Ich habe über dieses Wort Girl auch nochmal voll viel nachgedacht und ich benutze es dummerweise relativ häufig. Und man soll das aber nicht mehr machen, weil man damit schon irgendwie eine andere Person, also wenn ich dich jetzt sage, hey Girl, dann werte ich dich schon so ab, weil du bist keine Frau, so blöd gesagt. Also da könnte ich jetzt, ne, da kann man jetzt auch wieder ewig philosophisch irgendwie drüber sprechen und da feministische Ansätze und so weiter finden. Aber ich versuche gerade, das nicht mehr so häufig zu benutzen, in der Tat.
Das ist ein guter Denkansatz, weil ich sag auch so oft, hey Girl oder schreibe, hey Girl.
Ja, ich schicke dir nachher mal was auf Insta dazu. Ich habe schon alles abgespeichert, um da irgendwie, um das auch nicht zu vergessen, aber ja, das ist ja unser neuer Hashtag.
Bossin. I like Bossin.
Ja.
Ja, lass uns damit einen Trend starten. Also alle irgendwie irgendwo kommentieren Bossin.
Naja, also wenn ihr den Podcast hört und ich sage ja immer, ich freue mich immer total, wenn Leute den teilen und irgendwie damit Feedback geben und dem Projekt ja auch ein bisschen Reichweite geben am Ende in ihrer eigenen Peer Group so ein bisschen, dann nimmt doch mal den Hashtag.
Ja.
Das wäre doch was
Bossin.
Cooles.
Bossin.
So, und wer bis hierhin noch dran geblieben ist, dem wünsche ich ein wundervolles Jahr 2022, auf das alle eure beruflichen und privaten Wünsche in Erfüllung gehen, dass eure harte Arbeit sich im Zweifel auszahlt, dass wir diese gottverdammte Pandemie endlich loswerden und dass wir uns hoffentlich alle bei der Baby Gap Business The Con in persönlich mal treffen können. Und ja, ich denke an euch, ich drücke euch digital und macht euch eine gute Zeit. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter Baby Got Business. See you next time.